Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Ferienimmobilie. Vielleicht kommt ihr auch gerade aus dem Urlaub und denkt, ach Mensch, so ein Ferienhäuschen auf Sylt oder Amrum oder in den Bergen, das wäre irgendwie ganz nett. Und deshalb habe ich die Gelegenheit genutzt, unseren Berater Mai Kopjun zu fragen, wie geht's eigentlich mit Ferienimmobilien, was muss ich beachten und welche Fallstricke gibt es. Und deswegen ist er heute zu Gast. Hallo Mike.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Sag mal, was genau ist denn so eine Ferienimmobilie eigentlich?
Wir unterscheiden da zwischen unserer Ansicht als Finanzierer beziehungsweise auch der Ansicht der Banken und dem, was die Kunden als Ferienimmobilie bezeichnen. Bei unseren Kunden ist es meistens einfach eine Immobilie, meistens in einem touristischen Gebiet, die zu Ferienzwecken genutzt wird. Das heißt, die temporär entweder eigengenutzt wird oder auch vermietet wird zu Ferienzwecken. Als Finanzierer und als Bank blicken wir bei einer Ferienimmobilie nochmal spezieller und tiefer rein. Und zwar sind das Immobilien, die nicht zum dauerhaften Wohnen genutzt werden dürfen. Das heißt, die sind gezielt in Ferien- und Erholungsgebieten, wo man halt nur temporär tatsächlich zu Ferienzwecken drin wohnen darf, aber nicht als Meldeadresse das nutzen darf.
Und welche Motivation haben Menschen typischerweise, sich eine Ferienimmobilie zu kaufen? Ist es eher so zur Selbstnutzung oder zur Vermietung?
Das ist tatsächlich beides sehr häufig der Fall. Bei der Selbstnutzung ist es halt einfach so die Freiheit, wenn es um den Urlaub geht, jederzeit sozusagen in ihre eigene Ferienimmobilie ziehen zu können, nicht darauf angewiesen zu sein, wie groß ist die Nachfrage am Markt, wie sind die Preise dieses Jahr, das ist ja auch immer sehr wetterabhängig, wie lange im Voraus muss ich das schon planen, etc. Und bei der Vermietung ist es ähnlich einer Kapitalanlage, die viel Potenzial hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch mal ein bisschen Risiken mit sich trägt, ja.
Okay, das beleuchten wir ja auch gleich nochmal ein bisschen mehr. Schauen wir erstmal so ein bisschen auf die Selbstnutzung. Was sind denn die wichtigsten Punkte, wenn ich eine Ferienimmobilie zur ausschließlichen Selbstnutzung finanzieren will?
Ja, grundsätzlich ist es ähnlich zu betrachten wie die Finanzierung einer normalen Immobilie zur Eigennutzung. Wenn wir von einer tatsächlich echten Ferienimmobilie sprechen, die im touristischen Gebiet ist und nur zu Erholungszwecken dienen darf, dann ist halt wichtig, dass ich mich dort nicht melden kann. Das heißt, ich habe dort keine Meldeadresse, kann das nicht als Wohnsitz nutzen und muss sozusagen in Deutschland einen zweiten Wohnsitz haben, beziehungsweise einen weiteren Wohnsitz haben, wo ich mich melden kann. Das darf also nicht mein Zuhause sein.
Und gibt es da auch Unterschiede in der Finanzierung im Vergleich zur klassischen selbstgenutzten Wohnimmobilie?
Ja. Wenn wir tatsächlich wieder von einer echten Ferienimmobilie reden, dann ist es so, dass die Banken häufig diese Immobilien mit einem Gutachten bewerten müssen. Wenn sie in einer Ferienanlage sind, dann gibt es häufig neben der Ferienimmobilie einfach noch Rechte und Pflichten, die man als Besitzer mit berücksichtigen muss. Das heißt, sind Ferienanlagen, die in gewisser Form gepflegt werden müssen. Ich hatte zum Beispiel mal an der Ostsee eine Ferienimmobilie in einem richtigen Ferienpark, wo dann die Eigentümer auch zuständig waren für die Keilanlagen. So, das sind natürlich erhebliche Investitionen, die dort im Background stehen können. Und die muss eine Bank natürlich bei so einer Ferienimmobilie mitbewerten, weil die in einem Veräußerungsfall natürlich erhebliche Zusatzkosten für den neuen Käufer verursachen können. Und man muss hier auch darauf achten, bei den Ferienimmobilien, es gibt halt welche, die in die Zwangsvermietung gehen müssen. Das heißt, bestimmte Ferienparks, wenn ich dort Eigentümer einer Ferienimmobilie bin, dann heißt das nicht automatisch, dass ich diese Ferienimmobilie auch jederzeit selbst nutzen darf, sondern dann gibt es bestimmte Verträge dahinter, die dazu verpflichten, diese Immobilie halt über den Anbieter dort zu vermieten, so und so viele Tage im Jahr. Und dann gibt es halt Sondernutzungsvereinbarungen, dass in den und den Zeiträumen oder so und so viele Tage im Jahr das auch selbst genutzt werden darf. Da ist natürlich wichtig, darauf zu achten, wenn es in so einem geschlossenen Ferienpark ist, sich diese Verträge vorher genauer durchzulesen, bevor ich eine Immobilie kaufe, die zur Selbstnutzung gedacht ist und dann darf ich da vielleicht nur 2 Wochen im Jahr drin wohnen.
Du sagtest ja gerade so, die Flexibilität ist häufig so ein Thema und wenn man sich dann damit wieder selbst beschneidet, ist das natürlich wahrscheinlich nicht zielführend.
Richtig.
Gibt es denn staatliche Förderungen oder Kredite, die auch für Ferienimmobilien nutzbar sind?
Gibt es auch. Also hier sind gerade die energieeffizienten Programme, das KfW 297-98, was genutzt werden kann. Es kann das KfW 261 genutzt werden. Das heißt, es werden ja auch häufig durch Bauträger sehr alte Immobilien genutzt, die eine schöne Strandlage haben und dann vollständig saniert werden. Und da werden dann Eigentumswohnungen, also Ferienwohnungen, veräußert. Auch da kann man die KfW-Fördermittel nutzen.
In puncto Eigenkapital, wird das hier irgendwie anders angesetzt oder anders bewertet?
Nein, das Eigenkapital wird genauso bewertet, wie es bei einer normalen Immobilie auch ist. Was man sich aber im Klaren sein muss, ist, dass Ferienimmobilien in sehr gefragten Regionen sind. Und in der Regel weichen da die Kaufpreise erheblich von dem tatsächlichen Sachwert dieser Immobilie ab, weil natürlich die Nachfrage meistens deutlich größer ist als das Angebot. Das heißt, es kann einfach dazu führen, dass selbst wenn man eine ziemlich hohe Eigenkapitalquote für das Projekt mitbringt, in der Bewertung und der Finanzierung der Bank, die einem angeboten wird, dieses Eigenkapital gar nicht so viel ausmacht oder gar nicht so viel Hebelwirkung hat, weil der Wert der Immobilie vielleicht deutlich niedriger ist als der Kaufpreis und das Eigenkapital dann eigentlich nur den eh nicht finanzierbaren Differenzbetrag hier deckt. Genau.
Es gibt ja sicherlich auch Nebenkosten laufende, die ich bei der Planung berücksichtigen sollte. Welche sind das?
Genau, also es sind ähnliche Nebenkosten, wie ich es bei einem Erwerb anderer Immobilien habe. Ich habe also ganz normal die Grunderwerbsteuer, Notargebühren, wenn ein Makler involviert ist, auch die Maklerquotage, die als Finanzierungskosten dort mit auftreten. Und genauso habe ich bei dieser Immobilie dann auch Bewirtschaftungskosten, die ich berücksichtigen muss. Ne? Bei der Eigennutzung ist es ähnlich wie zu Hause. Das heißt, ich nutze meine Immobilie ganz normal, wenn es ein Haus zum Beispiel ist, habe ich meinen Energieversorger und rechne dort direkt mit denen ab. Wenn es eine Eigentumswohnung ist, ist es ähnlich wie bei normalen Eigentumswohnungen, dass dann meistens ein Hausgeld aufgerufen wird. Was bei der Selbstnutzung erstmal nicht so viel abweicht wie zu normalen Immobilien, bei der Ferienvermietung spielt es dann nochmal eine andere Rolle.
Jetzt haben wir die Selbstnutzung ziemlich gut beleuchtet. Lass uns mal auf die Vermietungsseite schauen. Was ändert sich denn, wenn ich die Ferienimmobilie vermieten möchte? Oder zumindest teilweise. Wahrscheinlich ist ja die Realität häufig dazwischen so, ne?
Ja, genau. Also häufig ist es irgendwo dazwischen. Ein Großteil geht meistens in die Vermietung, weil so viel Urlaub hat man häufig nicht im Jahr, dass man...
Leider.
Genau, größtenteils dann das Eigennutzen kann. Und was ist der Unterschied oder was ändert sich da? Es ist natürlich wichtig, gerade wenn ich das in die Vermietung gebe. In Deutschland ist es üblich, dass Ferienimmobilien zu einem Festpreis vermietet werden pro Nacht. Hier in Deutschland sollte man also vorsorglich dort gut kalkulieren, um halt wirtschaftlich keine Miese zu machen. Das ist bei der Vermietung wichtig. Man sollte sich Gedanken darüber machen, ob man einen großen Anbieter nimmt, der für einen diese Ferienimmobilie vermietet, sich auch darum kümmert, dass die mal gereinigt wird, oder ob man Geld sparen möchte und auf der anderen Seite dann aber natürlich erheblichen Mehraufwand hat. Ne? Das heißt, die Selbstvermietung, sich darum zu kümmern, dass die Wohnung auch das ganze Jahr über ordentlich ausgelastet ist, weil am Ende des Tages hat das ja einen erheblichen Wert, einen erheblichen Unterschied, ob ich diese Immobilie nun für 170 Tage vermietet habe oder nur für 100 Tage vermietet habe. Mich dann natürlich auch darum kümmern muss, dass nach jedem Auszug die Wohnung oder das Objekt halt auch wieder gereinigt wird, Bettwäsche getauscht werden, was auch immer man dort umhin anbietet. Ne?
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es in dieser Konstellation? Gibt es da nochmal besondere Anforderungen der Banken?
Genau, also die Finanzierungsmöglichkeiten sind grundsätzlich erstmal dieselben wie bei normalen Immobiliendarlehen für eigengenutzte oder fremdgenutzte Wohnungen und Immobilien. Der große Unterschied ist hier tatsächlich das, was ich vorhin schon sagte, dass häufig der Kaufpreis stark von dem Wert der Immobilie abweicht und die Banken aufgrund besonderer Nebenkonstellationen, was ich auch vorhin sagte, wenn es in so einem Ferienparks ist und dort halt einfach weitere Verpflichtungen mit einhergehen, dass die Banken halt sagen, okay, wir wollen diese Immobilie maximal zu 60 oder zu 70% beleihen. Wir wollen maximale Laufzeit der Finanzierung auf 20 Jahre begrenzen. Das heißt höhere Tilgungsanforderungen. Und es kann auch zu Zinsaufschlägen kommen aufgrund der stark abweichenden Bewertungen der Immobilie.
Dem stehen ja so ein bisschen gegenüber, aber dass ich ja dann Mieteinnahmen habe. Ne? Also du hattest jetzt gesagt, es kann, ist eben häufig so gefragte Lage, teurerer Preis und der Kaufpreis spiegelt nicht den Wert der Immobilie wider. Das ist ja unabhängig von der Nutzungsart. In der Situation, wenn ich die teilweise oder ganz vermiete, dann habe ich ja Mieteinnahmen. Werden die irgendwie berücksichtigt?
Ja, da müssen wir tatsächlich stark differenzieren am Markt. Gerade wenn wir regionale Banken haben, dann haben wir häufig die Chance, dort auch die Mieteinnahmen mit anzurechnen, weil die in ihrer Region natürlich auch ganz gut die Ferienvermietungsauslastung kennen. Das heißt, die haben da viele Referenzwerte, wie viele Tage im Jahr realistisch vermietet werden können. Und dann ist es auch schon so, dass die durch ihre eigenen Referenzprojekte, die sie vielleicht selber schon finanziert haben und im Portfolio mit drin haben, auch nachhaltige Mieteinnahmen dort mit ansetzen können. Schwieriger wird es dort bei überregionalen Banken, die halt in der Region gar keine Erfahrungswerte haben. Und dort ist es schon häufig so, dass die Mieteinnahmen dort einfach nicht mit berücksichtigt werden und der Kapitaldienst zu jeder Zeit auch aus den normalen Einnahmen tragbar sein muss. Das heißt, die Mieteinnahmen werden dort einfach auf Null gesetzt, auch wenn sie hier natürlich für die eigene Betrachtung einen erheblichen Unterschied spielen.
Okay, also da macht es Sinn, wahrscheinlich tatsächlich zu einem Vermittler zu gehen, weil der den Überblick über die regionalen und die internationalen, genau, die deutschlandweiten Bankpartner kennt.
Ja, genau, weil häufig ist es ja so, dass ich mir einen Urlaubsort und eine Ferienimmobilie eventuell raussuche, die nicht in meiner Region ist. Das heißt, wenn ich dann zu meiner Hausbank gehe, dann wird die ziemlich viele Schwierigkeiten haben, den Wert der Immobilie in einer ganz anderen Region nachhaltig ermitteln zu können und noch schwieriger die Vermietung und die Auslastung dieser Ferienimmobilie bewerten zu können.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die sich vermieten lässt und das alles ganz gut funktioniert, gibt es denn steuerliche Vorteile oder auch auf der anderen Seite Fallstricke, die mit der Vermietung einhergehen?
Wir haben hier die gleichen steuerlichen Vorteile wie bei normalen vermieteten Immobilien. Das können also alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Objekt und der Finanzierung stehen, den Mieteinnahmen gegenüber steuerlich geltend gemacht werden. Fallstrick ist hier natürlich der große Unterschied. Wenn ich eine Immobilie langfristig vermiete, dann wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass alle Kosten, die damit einhergehen, automatisch steuerlich absetzbar sind. Wenn ich eine Ferienimmobilie habe, die halt temporär und an unterschiedliche Personen vermietet wird, dann ist natürlich immer das Problem, dass das Finanzamt auch drüber nachdenkt, ob eventuell ein Teil der Immobilie selbst genutzt wurde temporär zwischendurch und dementsprechend würden die natürlich nicht mehr alle Kosten, weder von der Finanzierung noch der Immobilie, zu 100% steuerlich geltend machen, sondern dann anteilige Eigennutzung auch mit berücksichtigen wollen. Und das ist natürlich sehr schwierig. Man muss da ordentlich dokumentieren, damit man dem Finanzamt gegenüber das dann auch klar darlegen kann, wie lange wurde dort vermietet und wie viel hat man selbst genutzt.
Du hast jetzt gesagt, alle Kosten können abgesetzt werden. Zählen da auch Zinsen und Renovierungskosten und sowas dazu?
Genau, auch die können hier steuerlich mit geltend gemacht werden.
Ich denke oft an ein Ferienhaus, so in den Dünen. Das ist aber meine persönliche Vorstellung natürlich nur. Aber es gibt ja auch Ferienwohnungen, vielleicht in größeren Städten zum Beispiel. Gibt es denn einen Unterschied in der Finanzierung, ob ich jetzt ein Haus oder eine Wohnung finanziere?
In der Finanzierung an sich gibt es erstmal keinen Unterschied. Beides wird irgendwo von der Bank bewertet und dementsprechend sind die Finanzierungen auch ähnlich zu betrachten. Wir haben natürlich, was ich vorhin schon leicht erwähnt hatte, bei einem Ferienhaus ist es ein bisschen einfacher, die Immobilie oder was heißt ein bisschen einfacher? Das ist wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger, beim Ferienhaus die Bewirtschaftungskosten nachhaltig zu bewerten. Bei der Ferienwohnung ist es halt so, dass in der Regel dort ja eine Eigentümergemeinschaft besteht und ein fixes Hausgeld feststeht, sodass ich das in die Mieteinnahmen beziehungsweise in die Mietkalkulation für die Ferienwohnung relativ einfach mit einkalkulieren kann. Bei einer Wohnung habe ich meistens begrenzten Wohnraum, dass gerade die Ferienwohnungen in den unterschiedlichsten Regionen sind eher kleiner. Das heißt, wir reden eher wie in Hotels von 30, vielleicht 40 Quadratmeter. Vielleicht gibt es auch größere Wohnungen mit 50, 60, 70 Quadratmeter, aber es hält sich in Grenzen. Wenn ich natürlich ein Ferienhaus habe mit 120, 150, 180 Quadratmeter Wohnfläche, da spielt natürlich das Wetter auch eine große Rolle, wie viel dort meine Mieter und Feriengäste denn in dem Zeitraum heizen und dementsprechend die Bewirtschaftungskosten müssen dort doch ein bisschen genauer betrachtet werden, um hinten raus dann sich die Mieteinnahmen nicht kaputt zu rechnen. Ne?
Wenn wir nochmal so ganz grob drauf gucken, gibt es denn typische Fehler, die man vermeiden sollte? Du hast jetzt immer schon so ein paar Fallstricke angesprochen, aber gibt es sowas, wo du sagst, das taucht immer wieder auf?
Typische Fehler ist tatsächlich, man sollte sich von vornherein oder von vornherein im Klaren sein. Rede ich von einer Immobilie, die in einer typischen Ferienregion ist, die aber grundsätzlich auch zur dauerhaften Wohnung genutzt, als dauerhaften Wohnraum genutzt werden darf? Oder rede ich hier wirklich von einer Immobilie, die nur im Erholungsgebiet liegt und tatsächlich nur als Ferienimmobilie genutzt werden darf? Das heißt, da muss ich mir im Klaren sein, was für eine Immobilie erwerbe ich hier überhaupt. Gerade wenn es so eine reine Ferienimmobilie im Erholungsgebiet ist, sollte man auch ganz genau die Verträge lesen. Wir haben im Grundbuch in der Regel in Abteilung 2 gewisse Lasten eingetragen. Das heißt, da stehen die Verpflichtungen, die mit diesem Grundstück oder dieser Ferienimmobilie einhergehen. Man sollte sich also ganz genau im Klaren sein, welche Pflichten habe ich, wenn ich diese Immobilie erwerbe. Und genau das Gleiche auch, wenn es dann tatsächlich in solchen richtigen, typischen Ferienparks sind, wo ich dann auch noch eine große Firma hinter zu sitzen habe und eine Zwangsvermietung, die über die stattfindet, dass ich mir auch im Klaren bin, wie viel Kosten von meinen Mieteinnahmen gehen eigentlich ja an die Verwaltung dort und die ganze Organisation an die Firma weg. Das heißt, da sind tatsächlich einfach viele Sachen, die hinten raus dann ja den schönen Gedanken der Ferienimmobilie kaputt machen könnte, wenn man das im Voraus nicht alles geprüft hat.
Wenn ich jetzt so eine Ferienimmobilie habe und dann die teilweise eben auch vermiete, wie flexibel bin ich denn da bei Tilgung und Rückzahlung? Weil manchmal kann es ja sein, dass die gut vermietet ist, wie du auch gesagt hast, gibt ja Gefahren, aber eben auch Potenziale. Manchmal wird sie vielleicht gut vermietet, manchmal eher nicht. Dann kann ich eben mehr zurückzahlen oder auch weniger. Wie flexibel sind die Finanzierungsoptionen da?
Genau, hier würde ich tatsächlich als Käufer schauen, dass ich mir eine Finanzierung besorge, die eine große Flexibilität bietet. Einerseits über die sogenannte über die Sondertilgungsoption und andererseits aber auch die sogenannte Tilgungssatzwechseloption. Das bietet mir natürlich die Möglichkeit, wenn ich eine sehr gute Auslastung habe und ein sehr gutes Jahr habe, dass ich halt diese Immobilie schneller zurückzahlen kann und einfach diese gute Vermietung in diesem Jahr nutzen kann und auch in meinen Kredit einfließen lassen kann. Und auf der anderen Seite aber vielleicht auch mal in Jahren, wenn wir jetzt gerade aus dem Fenster gucken, ist doch der eine oder andere Regentropfen mehr diesen Sommer, dann kann man halt auch in solchen Zeiten, wo vielleicht die Vermietung nicht so gut funktioniert oder wir blicken ein paar Jahre zurück, Thema Corona, wo bestimmte Sachen einfach gar nicht möglich waren, habe ich also die Möglichkeit, meine finanzielle Belastung aus dieser Ferienimmobilie auf ein sehr niedriges Niveau zurückzuschrauben. Ne?
Wir haben jetzt am Rande schon mal so kurz drüber gesprochen, du hast es auch schon mal so erwähnt, aber vielleicht ganz kurz nochmal, wenn ich jetzt so eine Mischform habe, also ich vermiete die teilweise und teilweise nutze ich sie selber, da hast du gesagt, das ist steuerlich schon manchmal schwierig, das dann irgendwie nachzuweisen. Gibt es da finanzierungstechnisch auch nochmal einen Unterschied, wenn ich das eben teilweise vermiete und teilweise selbst nutze?
Genau, also man sollte es idealerweise, das ist halt immer schwer, weil man sich wahrscheinlich von Anfang an nicht im Klaren ist, wie oft werde ich sie jetzt eigen genutzt haben. Aber zumindest besteht die Möglichkeit, grob einen Zeitraum zu schätzen, in dem man die Immobilie eigen nutzt und in welchem Zeitraum das fremd genutzt wird. Dann hätte man theoretisch die Möglichkeit, seine Finanzierung auch dementsprechend zu strukturieren und einfach in 2 Finanzierungsbausteine aufzuteilen. Man macht es häufig zum Beispiel auch bei 2-Familienhäusern, wo dann ein Teil oder mit Einliegerwohnung, wo ein Teil vermietet wird, dass man die Finanzierung prozentual auf die Wohnfläche sozusagen aufteilt, um dem Finanzamt gegenüber dann eindeutig klar zu machen, welcher Finanzierungsbaustein ist für die Vermietung, welcher ist für die Eigennutzung. Und ähnlich könnte man das natürlich auch bei der Ferienvermietung dann nicht auf die Wohnfläche, sondern hier eher auf die zeitliche Verteilung innerhalb des Jahres die Finanzierungsbausteine strukturieren und sagen, okay, 20% des Jahres möchte ich die Immobilie selber nutzen, für mich, aber auch vielleicht für Freunde und Familie, die dort unentgeltlich drin wohnen dürfen. Und dann habe ich halt einen Finanzierungsbaustein über 20%, den ich für mich mache und die anderen 80% sind für die Vermietung und kann dem Finanzamt dann so gegenüber halt auch darlegen, wie die Verteilung genau ist.
Jetzt haben wir einen ganz großen Ritt schon gemacht sozusagen. Ich versuche nochmal ganz kurz so ein bisschen zusammenzufassen. Eine Ferienimmobilie ist im Prinzip eine Immobilie, wo ich nicht wirklich die ganze Zeit lebe, wo ich nicht gemeldet bin. Wenn ich die kaufen möchte und zur Selbstnutzung nutzen möchte, brauche ich aber eine andere Adresse noch in Deutschland. Oder ich weiß gar nicht, in Deutschland oder vielleicht auch woanders.
Genau, Hauptsache man hat eine Meldeadresse.
Genau, wichtig ist, was du mehrfach betont hast, ist zu gucken bei echten Ferienimmobilien, dass man schaut, was gehört eigentlich noch zu dem Paket sozusagen dazu, zu dieser Anlage, welche Verpflichtung gehe ich damit ein? Sowas wie Zwangsvermietung, Anlagen, die ich warten muss oder auf die ich instandhalten muss, um dann wirklich gut einzuschätzen, wie ist da Kosten und Nutzen? Du hast gesagt, es gibt durchaus auch KfW-Programme, die anwendbar sind, die bei der Finanzierung dann auch unterstützen. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen rausgehört, ein großes Thema ist, dass Ferienimmobilien häufig eben in attraktiven Wohnlagen sind, in nachgefragten Gebieten und deswegen häufig eben teurer als das, was sie eigentlich wert sind. Und deswegen muss man da mit dem Eigenkapital eben auch schauen, passt das oder gleicht es jetzt nur die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert aus, also, da muss man halt nochmal genauer hingucken. Man sollte sich klar sein, dann, wenn man vermietet, hast du jetzt gerade am Ende nochmal gesagt, das gut strukturiert in dem Finanzamt gegenüber sagen, einen Teil vermiete ich, einen Teil nutze ich selber. Das kann man auch dann in der Finanzierung gut abbilden und strukturiert abbilden. Macht am meisten Sinn, glaube ich, dann da auf jeden Fall auch nochmal in eine Beratung zu kommen. Und auch zu schauen, welcher Anbieter ist eigentlich gut für meine Finanzierung? Da zu gucken, dass regionale Anbieter manchmal da ganz weit vorne sind, weil die einfach die Situation besser einschätzen können, wie vermietbar ist die Immobilie und wie viel bringt es ein. Das können überregionale Banken manchmal vielleicht nicht so gut. Oder eben auch, wenn ich die Hausbank im Norden habe und möchte in den Bergen eine Immobilie kaufen, da ist dann vielleicht auch die Kompetenz eher bei Banken in Bayern oder Baden-Württemberg vorhanden. Da macht es Sinn, sich eben einen guten Überblick zu holen. Genau. Habe ich ganz grob was vergessen, was wir noch so als Merker mitgeben müssen?
Nee, ich glaube, das war ein ganz gutes Fazit. Ich glaube, bei den Ferienimmobilien ist vielleicht auch noch ganz interessant. Es ist ähnlich wie bei vielen anderen Sachen. Man sollte immer gegen die Saison kaufen. Das heißt, wenn ich eine Immobilie für den Sommer suche, dann sollte ich nicht im April, Mai, Juni danach gucken, weil da natürlich viele auf die Idee kommen und die Nachfrage relativ hoch ist. Wenn ich eher in die Wintergebiete möchte, dann sollte ich da halt eher Richtung Sommer gucken. Immer wenn die Nachfrage ein bisschen niedriger ist, dann habe ich vielleicht auch die Chance, dass die Differenz zwischen dem Wert der Immobilie und dem Kaufpreis nicht ganz so groß ist, als wenn ich direkt in der Saison zuschlage.
Okay, also es gibt schon nochmal saisonale Unterschiede. Und was würdest du generell sagen, jetzt vielleicht unabhängig von den saisonalen Peaks, die es da vielleicht gibt oder Zyklen, ist denn jetzt 2025 ein guter Zeitpunkt zu kaufen?
Aus meiner Sicht ist immer ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Eine Ferienimmobilie ist ein kleiner Teil von oder eine kleine Art von Luxus. Und wenn man finanziell sich diesen Luxus leisten kann und möchte, dann gibt es, glaube ich, keinen falschen Zeitpunkt zuzuschlagen, sondern auch 2025. Ich glaube, nach Corona, der Wunsch nach Freiheit und auch nach Urlaub, der ist seitdem größer denn je. Und wenn ich weiß, ich habe dort eine Immobilie, die ich jederzeit selber nutzen kann, dann ist das natürlich ja viel Rückendeckung für die Urlaubsplanung.
Super. Mike, ganz, ganz vielen Dank für diese vielen Einblicke.
Sehr gerne.
Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche oder Kritik oder Lob, schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf der Website findet ihr auch ganz viele Informationen, auch zum Thema Ferienimmobilie. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, vielen Dank.